Herzlich willkommen an Bord der Tourist Book. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Reise. Wir, Ihr Flugteam Briggs und Evelyn, versuchen Sie ohne Turbulenzen mit auf eine Reise zu nehmen.
Ich bin Briggs.
Hallo, und ich bin Evelyn.
Und wir möchten euch mit auf ganz viele tolle Reisen nehmen und euch unfassbar wichtige Tipps und Tricks geben, damit ihr vielleicht noch ein bisschen genialer durch die Welt reist. Wir sind wieder gelandet, oder wir landen. Und draußen ist es kalt und ich möchte nirgendwo anders hin als ins Warme oder irgendwo hin, wo es warm ist. Und das hole ich mir hier immer mit Essen, was mir gut tut. Und ja, ich mag es auch ein bisschen scharf. Aber ich glaube, Evelyn, du weißt ganz genau, wo ich hin möchte.
Ich war so, Gott, das ist ja ein ganz entspannter, gespannter, aufregender Bogen. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Du willst auf jeden Fall nach Südostasien, wie so viele in diesem kalten Wetter sich nach Südostasien sehen.
Auf jeden Fall.
Da ist natürlich immer die erste Frage, wohin denn da? Thailand an den Strand oder ein bisschen Kultur in Kambodscha? Oder aber, was ich wärmstens empfehlen kann, den Bogen hast du gehört mit dem Warm, ne?
Ja, ja.
Ist Vietnam auf jeden Fall.
Ja, also leider war ich da noch nicht. Aber es ist ganz weit oben auf meiner Liste und heute mache ich mal die Augen zu und ich glaube, das kann ich euch auch noch empfehlen. Und du nimmst mich mit nach Vietnam. Ich glaube, das fände ich gut, weil du warst schon mal da.
Ja, das mache ich total gerne, aber ich weiß ja auch, dass du auch eine Beziehung zu Vietnam hast. Also so abwegig ist es
ja
gar nicht.
Deswegen möchte ich ja unbedingt dahin, aber ich habe es halt anders erlebt. Ich war irgendwie Teil davon. Also ich habe in London studiert und habe bei einer vietnamesischen Familie gewohnt. 2 Jahre lang und es war wundervoll. Ich war wirklich Teil der Familie.
Ja, das muss ich auch sagen. Also wenn man nach Vietnam reist, dann die Leute sind auf jeden Fall super, super herzlich. Aber zu Vietnam erstmal. Ich fand Vietnam so spannend, weil es ein unglaublich vielseitiges Land ist, auf jeden Fall. Mittlerweile kommt man übrigens auch mit Vietnam Airlines von München nonstop nach Hanoi oder Ho Chi Minh City, das Saigon, das ist jetzt andere Name. Ganz schnell, wie gesagt, nonstop, nur kurz, wenn man möchte, mit dem Zug nach München und dann geht es auch schon direkt nach Vietnam. Wir hatten übrigens bei Touristbook vor kurzem auch 2 Flüge nach Vietnam verlost. Hättest du das gewusst, hättest du vielleicht hier schon deine Chance gehabt, nach Vietnam zu kommen.
Aber ich habe noch was anderes gelernt oder erfahren und das fand ich total krass. Weil was glaubt ihr, wie teuer, ich nenne es jetzt ein Upgrade, ich weiß nicht, ob es die richtige Betitelung ist, aber wie teuer ein Upgrade in die Business Class ist bei vielen Airlines?
Oh, ey, ich weiß, dass ich immer mal wieder gucke und denke, ne, das ist ja das Vielfache von dem, für was ich meinen Flug gebucht habe.
Ja.
Ja, und was hast du gelernt? Das will ich jetzt aber auch mal wissen.
Bei Vietnam Air, das ist manchmal nur 600 Euro mehr.
Ernsthaft?
Pro Person.
Naja, ja. Jetzt wird es aber wirklich mal Zeit, dass du.
Also es ist immer noch mega viel Geld, das möchte ich jetzt nicht schönreden.
Ja.
Aber wenn ich mich daran erinnere, es steht ja meistens in den Sparten nebeneinander. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt explizit google, aber es wird einem ja gezeigt. Es ist ja locker 3.000 Euro mehr, wenn man irgendwo anders hinfliegt manchmal. Also
das
Business
stimmt.
Oder erste Klasse ist ja unbezahlbar.
Das stimmt.
Für mich.
Das stimmt.
Ach, ja, also ab nach Vietnam mit Vietnam Air.
Ab nach Vietnam, auf jeden Fall. Und wenn ich überlege, was will man alles in Vietnam sehen? Ich glaube, ein guter Startpunkt ist die Hauptstadt Hanoi. Die liegt im Norden und ist noch um einiges traditioneller als das urbane Ho Chi Minh City. Das ist einfach eine wunderschöne Altstadt mit ganz tollen Kolonialbauten und einem großen See in der Mitte. Um den See herum stehen noch diese traditionellen Wasserpuppentheater, was man sich auf jeden Fall in Hanoi angucken wollte. Gar keine Frage, die Straßenküche in Hanoi ist wahnsinnig lecker und unglaublich kostengünstig. Ich weiß, jetzt sagen wieder einige, ich esse doch nicht von der Straße in Asien. Muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Hat alles immer super geschmeckt und es ist immer noch nach wie vor für einen schmalen Taler zu haben, auf jeden Fall.
Ich glaube, meine Mama wird sagen, es muss nur ordentlich scharf sein, dann ist eh alles abgeschoben.
Ja, tötet alles ab. Apropos abtöten, auch so eine Sache. Also wenn wir als Deutsche, die sich immer stark an die Ampelfarbe rot halten, darüber fahren, sind wir im ersten Moment einfach komplett überwältigt, weil diese Straßen in Hanoi sind proppevoll. Da fährt ein Motorroller hinter dem nächsten und rot ist da mehr so eine Empfehlung. Also da hält sich kaum jemand dran. Und du stehst dann an so einer Straße, die mehrere Spuren hat. Auf den Spuren fahren auch noch zwei Reihen Motorräder. Und du denkst dir, wie soll ich das jetzt bitte schaffen, auf die andere Seite zu kommen? Ich vergleiche das immer total gerne so mit Mario Kart. Geh einfach blind über die Straße. Die fahren nicht schnell. Und die achten ein bisschen drauf, wie du gehst und würden dann um dich rumfahren. Also das Schlimmste ist, stehen zu bleiben, weil man Angst hat. Man muss einfach ignorieren, Mut fassen und über die Straße rübergehen. Dann geht das schon in Hanoi. Dann kann man sich auch diese schöne Stadt angucken. Was ich total faszinierend fand, war, dass es immer noch so die einzelnen Gewerbestraßen gibt. Da gibt es eine Farbenstraße, da gibt es eine Schuhstraße. Und einfach da ein bisschen rumschlendern ist auf jeden Fall ein richtig guter Einstieg in Vietnam.
Ja, und wenn man dich kennt, also den Einstieg haben wir jetzt, da würde ich dann auch hinfliegen. Aber du reist ja eigentlich, also ja, natürlich in Städte, aber du machst ja ganz andere Sachen. Du gehst wandern, du erlebst Dinge. Also jetzt möchte ich die Dinge erleben, für die ich dich kenne.
Ja, ich glaube, dass viele von Hanoi aus direkt Richtung Halong-Bucht, das ist diese Bucht mit den Kalksteinfelsen, die super, super schön ist. Da lohnt es sich auf jeden Fall, so einen kleine Bootstour durchzumachen. Da muss man nur aufpassen, dass man vielleicht nicht unbedingt ein Karaoke-Boot erwischt, die es da auch zuhauf gibt. Das ist auf jeden Fall ein Traum, auf so einer Junke, so einem traditionellen vietnamesischen Boot, dort eine Nacht oder zwei zu verbringen und einfach nur durch diese Felsen zu segeln. Da gibt es auch ganz oft die Möglichkeit, mit einem Kajak vom Boot dann auch noch ein bisschen auf eigene Faust dort die Gegend zu erkunden. Das ist total super. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Halong-Bucht schön und gut, aber 9 Stunden nördlich von Hanoi ist per Nachtzug noch die Stadt Sapa zu erreichen. Die liegt fast an der chinesischen Grenze und sehr, sehr weit in den Bergen. Der höchste Berg, der Fansipan von Vietnam, ist dort. Also was ich total faszinierend fand im Norden ist, dass das die Heimat vieler ethnischer Minoritäten noch ist. Die Hmong, die Dao oder die Thai. Und die tragen noch diese traditionellen Kleider. Und das ist ganz toll, weil das alles feine Stickereien sind. Kunterbunt, total schön. Und das kann man dann erstmal so auf sich wirken lassen, weil die Gegend, das sind alles Berge mit riesengroßen Reisterrassen und alles ist viel nasser als im Rest von Vietnam. Und natürlich auch, da muss man dann drauf achten, gerade wenn man im Januar, Februar fliegt, auch viel kälter. Da kann es auch nachts schon mal richtig, richtig runterkühlen.
Okay, also wir landen in Hanoi und dann gibt es den Zug. Aber wie buche ich den?
Das ist... Entweder, das finde ich zum Beispiel ganz interessant, gibt es die Website Erlebe Fernreisen. Die bieten nicht nur Komplettreisen an, sondern auch einzelne Bausteine. Das heißt, wenn du dir überlegst, du fliegst nach Vietnam und möchtest einen Tagesausflug buchen, hast aber ein bisschen Angst, vor Ort in ein Reisebüro zu gehen oder irgendeinem zwielichtigen Reiseanbieter zu trauen, dann kannst du auf Erlebe Fernreisen einfach auch den Ausflug buchen. Also das ist gar kein Problem. Ich bin damals tatsächlich einfach zum Bahnhof hingegangen, habe mir ein Ticket geholt und bin nach Sapa gefahren und habe das auf eigene Faust gemacht und mir dann vor Ort eine Unterkunft gesucht. Mhm. Über booking.com tatsächlich haben wir das letzte Mal gemacht. Und dann ist natürlich noch die Frage, was will ich vor Ort machen? Das ist ganz klar, dass Wandern dort unabdingbar ist, weil es einfach so traumhaft schön ist. Und um auch diese ganze Gegend intensiver zu erleben, würde ich empfehlen, dass man eine Zweitageswanderung macht, mindestens mit einem Homestay. Das heißt, dass du dann auch dort bei den Familien übernachtest, bei den Hmong-Familien. Und ich war 2006 zum ersten Mal da und habe einen Ausflug gemacht und unser Tourguide, die kleine Lan, die war einfach so putzig. Die ging mir bis zum Bauchnabel. Ganz süße Frau, die ganz viel erzählt hat, ganz aufgeregt war, die ihr Englisch tatsächlich gelernt hat, weil sie von Kindestagen an immer mit Touristen gesprochen hat. Und die hat uns super viel auch über ihre Familie erzählt und über die Art und Weise, wie sie da aufgewachsen ist. Und 10 Jahre später, 2016, war ich wieder in Sapar und wollte wandern gehen und hatte durch Zufall eine ganz, ganz tolle Firma gefunden, die heißt Sapa Sisters. Das ist eine Firma, die von Hmong-Frauen gegründet und betrieben wird. Und habe durch Zufall dieses Mädel auf der Webseite gefunden und hatte dann meine Wanderanfrage gestellt und meinte, ja, ein bisschen komisch, also ich hänge jetzt hier mal ein Foto an. Ich bin eigentlich auf der Suche nach diesem Mädel. Kann das sein, dass ich die auf eurer Webseite gefunden habe? Und dann stellte sich raus, dass meine kleine Freundin Lan diese Firma tatsächlich mit gegründet hat. Was ich total lustig fand, weil wir haben uns dann wieder gesehen und waren dann zusammen wandern und haben ganz intensive Gespräche geführt über ihr Leben, wie es dort gerade ist und wie es sich geändert hat in den letzten Jahren, weil auch in Sapar der Tourismus natürlich extrem angezogen hat.
Ja, also genau für solche Momente, solche Einblicke und Begegnungen reise ich und ich glaube fast alle Menschen. Und das sind die Momente, die eine Reise unvergesslich machen oder einfach atemberaubend schön sind. Ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass Vietnam unfassbar lang ist.
Ja, wahnsinnig lang. Also um einiges länger als Deutschland. Ich meine anderthalb mal so lang wie Deutschland ungefähr, aber das Krasse ist, dass es nur ungefähr 50 Kilometer breit ist an der breitesten Stelle. Also musst dir vorstellen, Vietnam zieht sich wie so ein ganz, ganz langer Faden an der indochinesischen Halbinsel entlang. An der Ostseite, weswegen übrigens auch ein Funfact ist, dass du nirgendwo am Strand sitzen kannst und den Sonnenuntergang beobachten kannst, weil der geht auf der anderen Seite unter. Es gibt nur einen Ort in Vietnam tatsächlich, an dem du Sonnenuntergang beobachten kannst und das ist tatsächlich auf der südlichen Insel Phu Quoc. Das ist auch tatsächlich so eine Urlaubsinsel, wo auch Vietnamesen selber gerne mal Urlaub machen. Da gibt es dann so typische Strandresorts. Das ist auch traumhaft schön dort. Und wenn du dann auf dieser Insel bist und dann im Westen, hast du die Möglichkeit, in Vietnam auch Sonnenuntergang über dem Meer zu sehen.
Okay. Also wenn ich Vietnam mir anschaue, weiß ich halt gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Und weil es einfach so viel Land ist.
Ja, 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 das stimmt. Also ich würde weiterhin empfehlen, einfach dich von oben nach unten durchzuarbeiten. Wir landen also in Hanoi. Wer möchte, macht den Abstecher nach Sapar. Dann geht es traditionell weiter in die Halong-Bucht, wo man dann 1 oder 2 Nächte auf der Dschunke übernachtet und diese Kalksteinfelsen genießt. Die gibt es aber übrigens auch noch ein bisschen südlich von Hanoi, in der Nähe von Ninh Binh. Da gibt es die trockene Halong-Bucht. Das sieht genauso aus wie diese Kalksteinfelsen, die im Meer sind nur quasi im Inland. Und das ist auch ganz faszinierend, weil wenn du dir zum Beispiel einen Motorroller leihst oder sowas, dann fährst du los und auf einmal steht so ein riesen Kalksteinfelsen vor dir. Und das ist auf jeden Fall total spannend. Ja, aber wie kommt man da hin?
Ja.
Ist ja auch immer so eine Frage. 2006 bin ich Bus gefahren. Busfahren, da gibt es unterschiedliche Busse. Es gibt First-Class-Busse, aber damals hat man als, was war ich denn da? War ich noch Azubi? Nee, Azubi war ich nicht mehr, aber wir haben natürlich Geld gespart beim Reisen und haben die Local-Busse genommen. Muss man mögen, sag ich mal. Es waren teilweise 2 Fahrer vorne. Einer ist gefahren, der andere hat dem Fahrer immer auf die Schulter getickt, wenn er eingeschlafen ist. Also das ist auf jeden Fall
Teamwork.
Ein krasses Erlebnis. Bestes Teamwork. Also ich glaube, heutzutage würde ich eher empfehlen, den Zug zu nehmen oder aber fliegen, ganz ehrlich. Also dann würde ich von Hanoi, wenn ich dann die Halong besucht habe und im Norden war, würde ich nach Hue fliegen. Das ist so in der Mitte von Vietnam. Das ist die ehemalige Kaiserstadt. Da würde ich dann wieder aussteigen, weil ganz in der Nähe von Hue ist die wohl schönste Stadt von Vietnam, ein ganz kleiner Ort namens Hoi An. Der ist super, super romantisch. Das sind alles alte Kolonialbauten. Es gibt fantastische Restaurants. Also wenn du einen Kochkurs machen möchtest in Vietnam, dann ist Hoi An auf jeden Fall the place to be.
Ich glaube,
das brauchst du ja gar nicht mehr. Du hast ja bei einer vietnamesischen Familie gewohnt, nicht wahr?
Ja, aber da, also muss ich ja sagen, da wurde ich immer aus Versehen bekocht.
Natürlich. Oh nein, das ist schrecklich.
Ja, also ich würde den auf jeden Fall machen, den Kochkurs.
Ja.
Das habe ich in Thailand damals auch gemacht mit meiner Mama zusammen. Und das ist, also besser geht es gar nicht.
Ja, das macht auch richtig viel Spaß.
Und am besten eben genau bei so einer Institution, wie du gefunden hast in Sapa. Also das von den Locals gegründet, für die Locals, damit die da was von haben und nicht von irgendwie so einer Überfirma quasi, die von außen guckt, sondern also am besten bei den Locals zu Hause irgendwie, die da abends so einen Kurs anbieten.
Ich hatte das auch tatsächlich, dass... Ich glaube, die Unterkunft gibt es leider nicht mehr, wo wir übernachtet haben. Aber da war es zum Beispiel auch so, dass die Gastgeber gefragt haben, ob wir nicht abends mal mit kochen wollten. Also das ist ja auch so eine Geschichte, so eine Sache auf Reisen, wo ich sage, keine Angst haben. Habt keine Angst, wenn Leute euch ansprechen, ob ihr nicht mal Lust habt, mit denen zu kochen und zusammenzusitzen. Dann ist es nicht unbedingt, weil die Leute irgendwas wollen, sondern weil die sich wirklich freuen, ihre Kultur und ihre Erfahrungen und ihre Geschichten weiterzutragen. Also ganz oft haben ja Menschen so das Gefühl, so, oh nee, die wollen mir irgendwas verkaufen. Es ist nicht so. Es muss nicht immer so sein.
Es muss nicht so sein, nee. Aber die Zeit, die ich mit meiner Familie hatte da, die war, also war wirklich mega. Und das kleine Mädchen hieß Chi. Und dann war es halt immer den ganzen Tag so, Chi Oi, Chi Oi. Und der Papa war ein richtig guter Architekt in Vietnam und die sind halt rübergekommen. Die Mama ist Managerin in so einer großen Firma und der Papa hat jetzt da ein Bistro aufgemacht in London und das heißt natürlich Cheese, die kleine Tochter.
Gott, wie süß.
Und der kocht jeden Morgen ab 6 unsere Lieblingssuppe.
Weil man natürlich Suppen zum Frühstück isst in Vietnam, stimmt.
Ja, aber nein, er kocht sie natürlich auch einfach wirklich from scratch, also ab dem vom Knochen ab und es dauert ja einfach, ich glaube, 6 Stunden oder so.
Ja,
also,
krass.
Weil ich glaube, was ist wohl die gerade top-rated Suppe in ganz Deutschland, habe ich so das Gefühl, die ist in aller Munde.
Ja, und da haben wir jetzt auch gerade die Preisfrage. Nee, könnten wir zur Preisfrage machen, weil einige Leute sagen immer Pho, andere sagen Pho.
Und du?
Suppe.
Ich hätte gerne, ich glaube, Pho, oder?
Ja, ich glaube auch, es ist Pho.
Ich liebe sie. Und die habe ich da gekriegt, aber ich habe eben auch diesen bekannten Rice Porridge, wenn ein Kind sich nicht gut fühlt. Und das Beste ist immer, ich habe gar nichts gemacht, wir haben gar nichts mehr. Und dann ist der ganze Tisch voll.
Ja.
Das ist immer, ich glaube, das ist der Klassiker. Aus asiatischen Ländern,
das
einfach
stimmt,
so. Wir haben gar nichts mehr zu Hause.
Ja.
Und dann bestens versorgt und die Herzlichkeit, wirklich.
Ja.
Jeden Samstag habe ich mit Oma und Opa in Vietnam gefacetimed, weil die waren halt natürlich, wollten ja alle das Kind sehen.
Ja.
Und die standen gefühlt den ganzen Tag in der Küche.
Ja, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, aber siehst du, wahrscheinlich kamen die auch aus Hoi An, dem Foodie-Paradies von Vietnam schlechthin. Also... Ich meine, wenn ich selber kochen will, kann er natürlich auch ausgiebig in den Restaurants zu Abend essen. Und abends ist es sowieso total schön in Hoi An, weil sich dann diese ganze Stadt in so ein magisches Lichtermeer verwandelt. Da gibt es ganz oft zum Vollmondfest vor allem diese schwimmenden Kerzenlichter auf dem Fluss. Dann kannst du dir an den Straßenständen diese kleinen Papierlaternchen kaufen, wo ein Teelicht reinkommt. Und wenn die Sonne untergeht, dann packen alle, die dort am Fluss sind, ihre kleinen Lichter aufs Wasser und wünschen sich was. Und das ist einfach so eine wirklich unvergessliche Atmosphäre und geht einem schon ganz schön nah, wenn man da Teil von sein darf, auf jeden Fall.
Ja, die Bilder habe ich schon mal gesehen, ja. So, jetzt haben wir den Zug, das Essen natürlich. Aber lass uns noch den super Mehrwert der deutschen Reisenden, ich finde, was machen wir Deutschen immer? Wir gehen in irgendwelche Museen.
Oh ja, oh, das ist ausgerechnet in Vietnam kein schwieriges Thema, auf gar keinen Fall.
Nee.
Aber dann doch in Ho Chi Minh. Also tatsächlich war ich in Ho Chi Minh City, was ich übrigens jetzt hinsichtlich des Namens von dem kleinen Mädel ganz lustig finde mit Ho Chi Minh, war ich in einem Museum, an das ich immer noch sehr oft denke und das mir unheimlich nahe gegangen ist, weil ich am Anfang meine Kamera dabei hatte. Es ist das Kriegsmuseum, das Vietnam-Kriegsmuseum. Hatte meine Kamera dabei, habe dann erstmal von tatsächlich, was man vielleicht auch nicht machen sollte, von den Panzern und Bomben, die draußen standen, Fotos gemacht und bin dann in die Ausstellungsräume rein und dachte irgendwann so, jetzt ist es auch Zeit, die Kamera wegzupacken, weil dort wirklich vom Krieg selber und von den Auswirkungen des Krieges danach sehr anschaulich die Fotos ausgestellt werden. Also man wird nicht verschont. Ich würde auf gar keinen Fall mit Kindern in dieses Museum gehen. Aber wer es als Erwachsener aushalten kann, ich glaube, dass nicht alle es aushalten können, muss sich das auf jeden Fall angucken. Und zwar auch auf beiden Seiten. Es wird natürlich, denkt unser eins, ja, die Amerikaner haben da alles kaputt gemacht. Es werden aber tatsächlich beide Seiten vorgestellt. Auch dass auf der amerikanischen Seite nicht alle gerne an der Front waren. Und ich habe dort Bilder gesehen, die so emotional und eindrucksvoll waren, wo ich Blicke von Soldaten gesehen habe, die wirklich dachten, holt mich hier jetzt einfach raus. Das hat alles keinen Sinn mehr. Und das war wirklich, also da sind die Augen nicht trocken geblieben in diesem Museum. Und das ist etwas, das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Da ist eine Menge Ehrfurcht auf jeden Fall
drin. Man sollte ja, also klar, man kann reisen und viele reisen, um einfach alle Sorgen zu Hause zu lassen und aufzutanken und geben quasi alles ab und gehen in einem Resort und wollen niemanden mehr hören oder sehen. Und andere reisen, um das alles aufzusaugen, was es halt da gibt. Ich würde sagen, zwischen beiden Seiten gibt es kein richtig und falsch. Kommt immer drauf an, was Mensch gerade braucht.
Und ich finde auch, man sollte sich ja auch darüber informieren. Es ist ja jetzt nicht alles nur, weil wir Urlaub haben, total schön, auch in den Gegenden, wo man hinfährt. Also jeder Ort hat ja eine bestimmte Geschichte und manchmal auch eine schwierige Geschichte. Und ich finde, dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen. Und das macht ja auch was mit einem. Und ich finde, ich finde mich manchmal ein bisschen dumm, weil ich nicht studiert habe. Aber um ganz ehrlich zu sein, auf diesen ganzen Reisen habe ich so viel gelernt und so viel Input bekommen und so viel Erfahrung sammeln können, dass das schon super viel wert ist. Und genau, also in Ho Chi Minh lohnt es sich auf jeden Fall mal ins Museum zu gehen. Da gibt es auch viele andere schöne Gebäude und Märkte. Das ist alles um einiges urbaner und hipper, sag ich mal, als die Hauptstadt Hanoi im Norden. Und auf jeden Fall kein guter Endpunkt, würde ich jetzt nicht sagen, weil man sollte, glaube ich, nicht mit diesem Museumseindrücken wieder nach Hause fahren. Deswegen würde ich auf jeden Fall im Süden, wenn man nicht auf diese Insel Phu Quoc mit dem Sonnenuntergang nochmal reisen möchte, auf jeden Fall noch einen Ausflug ins Mekong-Delta machen, was vor den Toren von Ho Chi Minh City liegt.
Wow. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Reiseroute und einiges zu tun. Und wie lange brauche ich ungefähr?
Also das, was ich jetzt empfohlen habe, da würde ich schon 3 Wochen für ins Auge fassen, auf jeden Fall. Auch gerade im Mekong-Delta, da kann man sich auch überlegen, ob man einen Tagesausflug von Ho Chi Minh aus macht. Da sieht man dann nochmal die schwimmenden Märkte und wird auch dann von den größeren Booten in kleinere Boote, in so Seitenarme entführt. Und man sieht einfach mal auch die hintere Seite der Häuser, die man in der Stadt sieht, am Fluss direkt und kriegt so ein bisschen von dem wahren Familienleben der Vietnamesen am Mekong mit. Und das ist auch total eindrucksvoll. Da würde ich auf jeden Fall auch eine Nacht im Delta empfehlen und alles zusammen sind 3 Wochen jeden Fall eine gute Zeit.
Das schaufel ich mir jetzt frei. Und dann habe ich noch ein paar wichtige Fragen an dich. So, und dann brauche ich natürlich noch ein paar Fakten, die Infos, einmal zusammengebündelt. Brauchen wir ein Visum?
Wir brauchen kein Visum. Tatsächlich dürfen wir als Deutsche ganz frei in Vietnam rumreisen, bis zu 45 Tagen.
Okay, brauche ich nur noch die Tage. Kriege ich. Wie hast du bezahlt oder wie bezahlt man?
Also die Landeswährung, das sind Dong vor Ort. Ich bin auch wieder ohne Fremdwährung eingereist und habe mir dann ganz einfach dort am Geldautomaten Geld gezogen. Also das geht ganz easy.
Und hast du die ganze Reise, die 3 Wochen plus minus vorher geplant oder wie macht man das am besten?
Also ich mache es tatsächlich meistens so, dass ich mir überlege, was ist alles möglich und um nicht in Stress zu geraten, gucke ich wenn es mir gefällt, bleibe ich ein bisschen länger oder ich muss woanders eher abreisen, weil ich es doch nicht so toll finde. 2006 sind wir noch komplett ohne Vorbereitung hingereist und haben wirklich in den einzelnen Hotels gefragt, habt ihr noch Betten frei? Das hat sich jetzt natürlich mit Handy geändert und wir haben es jetzt bei der letzten Reise schon so gemacht, dass wir immer 1-2 Tage im Voraus gebucht haben. Dann entweder über Agoda oder Booking.com.
Ja.
Haben immer geguckt, so ein bisschen nach Bewertungen. Auf Agoda war es tatsächlich manchmal ein bisschen günstiger als auf Booking. Aber ich sag mal 2-3 Tage im Voraus und das hatte absolut ausgereicht.
Ja, und die Züge hast du auch teilweise einfach am Bahnhof, ja, die rausgesucht und bezahlt.
Genau. Da sind wir quasi am Tag vorher hingegangen, haben das Ticket für den nächsten Tag gelöst. Man kommt wahrscheinlich sowieso beim Bahnhof vorbei, wenn man in der Stadt ein bisschen Sightseeing macht. Das ging alles ganz spontan.
Geflogen bist du natürlich mit Vietnam Airlines.
Genau, mit Vietnam Airlines nonstop rüber. Ich habe mir hingegen nicht das Upgrade gegönnt. Das weiß ich jetzt von dir, dass das mit 600 Euro schon machbar ist, was ich genial finde. Und überlege, ob ich jetzt nicht mal wieder nach Vietnam reisen sollte.
Ach so, und kommst das Allerwichtigste, ja genau. Das, wann ist denn der beste Zeitraum?
Die beste Reisezeit für Vietnam, würde ich sagen, ist ab Spätherbst bis zum frühen Frühling. Also ich war jetzt beide Male im Februar da, Januar, Februar, da wird's schon. Im Norden kann ich nicht leugnen, um den Gefrierpunkt kalt in der Nacht. Aber da muss man sich dann halt ein bisschen mehr, ein bisschen dicker anziehen. Aber ansonsten ist das die Zeit, in der ich auf jeden Fall fahren würde.
Die Jacke haben wir ja dann dabei.
Korrekt.
Quasi von zu Hause. Ja, dann würde ich sagen, wissen wir, wo wir überwintern. Das machen wir so.
Auf nach Vietnam.
Ich danke dir fürs Träumen.
Das war Ihr Team der Touristbook. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.